SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Vanja Weingart. Guten Tag. Die Bundesnotbremse war rechtens. Wie das Verfassungsgericht seine Entscheidung begründet, das ist hier gleich ein Thema. Außerdem, wie kritisch ist die Lage an der ukrainisch-russischen Grenze? Darüber sprechen die NATO-Außenminister bei ihrem Treffen heute und morgen. Und Barbados sagt der Queen goodbye. Die Karibikinsel ist jetzt eine Republik. Schulschließungen, Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperre. Dafür hat die sogenannte Bundesnotbremse in diesem Frühjahr gesorgt. Und schon ab einer Inzidenz von 100 und 165 griffen die Corona-Regeln und das bedeutete Lockdown in Deutschland. Damit hat die Politik aber zu sehr in das Leben der Menschen eingegriffen, meinen die Kritiker der Bundesnotbremse und sind vor Gericht gezogen. Nach einigen Eilentscheidungen kam heute aus Karlsruhe die erste grundsätzliche Entscheidung und das Bundesverfassungsgericht urteilt, die Bundesnotbremse war rechtens. Aus Karlsruhe berichtet Gigi Deppe.
Es war grundsätzlich in Ordnung, was der Bund in der Pandemie im April geregelt hatte, sagt das Bundesverfassungsgericht. Weder die Ausgangsbeschränkungen noch die Schulschließungen hätten gegen die Verfassung verstoßen. Ja, das habe alles erheblich in unsere Grundrechte eingegriffen. Aber, so der Sprecher des Gerichts Pascal Schellenberg,
in der konkreten Situation der Pandemie waren die Eingriffe zum Schutz vor großen Gefahren für Leben und Gesundheit gerechtfertigt.
Zwei große Themenkomplexe haben die Richterinnen und Richter geprüft. Die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen einerseits und die Schulschließungen andererseits. Auch wenn man das Haus bei einer Inzidenz von über 100 zwischen 10 Uhr abends und 5 Uhr früh nicht verlassen durfte, das sei verhältnismäßig gewesen. Dass sich die Politik im Frühjahr in Berlin Sorgen machte, das Gesundheitssystem würde überlastet, sei nachvollziehbar gewesen. Alle Experten hätten in ihren Stellungnahmen jetzt nochmal bestätigt, die Lage war damals kritisch. Kontaktbeschränkungen seien auch ein geeigneter Weg gewesen, um die Menschen zu schützen. Der Gesetzgeber habe damals zu Recht keine anderen Mittel als genauso wirksam angesehen. Und, so das Gericht, man müsse ja auch sehen, dass die Bundesnotbremse schon wieder Ende Juni ausgelaufen ist. Die Freiheit könne umso eher begrenzt werden, je kürzer die Maßnahmen dauerten. Auch dass die Schulen geschlossen wurden, ist für das Verfassungsgericht im Nachhinein erlaubt. Aber, das ist deutlich zu spüren, bei dieser Frage ist es strenger. Sprecher Pascal Schellenberg.
Umfassende Grundrechtseingriffe, wie beispielsweise durch Schulschließungen, kommen nur in einer äußersten Gefahrenlage in Betracht.
Zum ersten Mal erkennen die Richterinnen und Richter ausdrücklich ein Recht der Kinder auf schulische Bildung an. Wenn die Kinder nicht in die Schule gehen könnten, würde dieses Recht schwerwiegend beeinträchtigt. Es käme zu Lernrückständen und Defiziten in der Persönlichkeitsentwicklung, vor allem in sozial benachteiligten Familien. Aber auch bei der Schulfrage stellt das Gericht wieder darauf ab, dass es darum ging, das Funktionieren des Gesundheitssystems zu erhalten. Nach der Auskunft der Sachverständigen könnten Kinder eben das Virus übertragen, auch wenn sie selbst nur selten schwer krank werden. Andere gleich wirksame Maßnahmen wie Lüftungsanlagen seien damals noch nicht genügend erforscht und auch nicht vorhanden gewesen. Außerdem hätte es milliardenschwere Hilfen für die Länder gegeben, um den Online-Unterricht möglich zu machen. Und wie bei den Ausgangsbeschränkungen verweisen sie wieder darauf, dass die ganze Sache nur eine relativ kurze Zeit gedauert hätte. Für die Zukunft wird damit klar, Freiheitsbeschränkungen in Zeiten der Pandemie sind nur so lange in Ordnung, wie sie durch gute Gründe gerechtfertigt werden können und keine milderen Maßnahmen denkbar sind. Bei den Kindern, da wird das Gericht deutlich, je mehr Menschen geimpft sind, umso weniger ist es in Ordnung, Schulen zu schließen. Bei älteren Schülern sei das eher mal möglich, weil sie mit Distanzunterricht besser klarkommen. Das Schließen von Grundschulen sei aber besonders gründlich zu rechtfertigen.
Gigi Deppe aus über die Entscheidung heute aus Karlsruhe. Und auf diese Entscheidung haben auch die Politikerinnen und Politiker in Berlin gewartet und haben jetzt auch eine Grundlage für das Treffen, das sie ja gestern erst kurzfristig angesetzt haben. Die vorgezogenen Beratungen von Bund und Ländern, die beginnen etwa in einer Stunde. Es geht natürlich um die Frage, wie reagieren wir auf immer mehr Corona-Infektionen in Deutschland? Berlin-Korrespondent Christopher Jänert, was sind denn die ersten Reaktionen auf das Urteil aus Karlsruhe?
Ja, also wenn wir zum Beispiel schauen von den Grünen, Janosch Dahmen hat sich da geäußert. Er sagt, das Urteil gibt jetzt Rechtssicherheit für zusätzliche Schutzmaßnahmen und er fordert auch gezielt Schließungen von Gastronomie, Kultur, Großveranstaltungen und so weiter. Aber sagt auch, Schulen sollten aufbleiben. Jetzt gibt es auch Reaktionen aus der Regierung von Helge Braun, dem Kanzleramtsminister. Er sagt, wir brauchen jetzt eine Notbremse. Da müssten sich jetzt aber Bund und Länder erstmal einigen und das wird schwierig, meint er. Ähnlich sieht das auch der Gesundheitsminister Jens Spahn. Und er sagt, das sollte jetzt den Parteien Orientierung geben, die schärfere Maßnahmen bislang ausschließen. Und das geht ja recht deutlich Richtung FDP, die ja auch Beschwerde in Karlsruhe eingelegt hat. Und von der Partei gibt es hauptsächlich Zurückhaltung, Enttäuschung bei Wolfgang Kubicki oder Konstantin Kuhle, der Abgeordnete, der sagt, also, dass der Gesetzgeber im April diese Ausgangsbeschränkungen einführen durfte, das bedeutet nicht, dass er sie jetzt einführen muss. Und das zeigt, in welche Richtung wohl die Argumentation der nächsten Tage auch aus der FDP gehen wird.
Wie wichtig sind jetzt diese Entscheidungen aus Karlsruhe für die Bund-Länder-Gespräche heute?
Die haben schon Bedeutung, ganz klar, weil sie sozusagen eben auch mehr Handlungsspielraum eröffnen. Man war ja nicht ganz sicher, ob diese Maßnahmen vor einem halben Jahr verfassungsgemäß waren oder nicht. Ich habe ja schon gesagt, die FDP hatte deswegen geklagt. Und jetzt weiß man, die waren verfassungsgemäß. Und daraus kann man womöglich auch ableiten, welche Maßnahmen jetzt verfassungsgemäß wären. Das wird die Diskussion verändern, natürlich. Auch bei der FDP. Die Argumentation macht ja klar, aber in welche Richtung diese Argumentationslinie da gehen könnte. Also, dass man nicht zwangsläufig dasselbe machen muss wie vor einem halben Jahr. Das wird so diskutiert. In welche Richtung das dann geht, das ist noch völlig offen.
Das sind ja dann auch mehrere Schritte. Jetzt sind heute erstmal die Bund-Länder-Gespräche. Die geschäftsführende Kanzlerin Merkel ist dabei, ihr designierter Nachfolger Scholz und eben die Ministerpräsidentin und Ministerpräsidenten der Länder. Bei angespannter Corona-Lage gibt es ja Forderungen von Großveranstaltungen, Absagen bis kompletter Lockdown. Was hören Sie in Berlin? In welche Richtung könnte das heute gehen?
Ehrlicherweise ist da nichts zu hören, in welche Richtung das gehen könnte. Man muss aber auch sagen, diese Schalte heute ist gar nicht dazu geplant gewesen, solche Entscheidungen zu treffen, sondern da soll es hauptsächlich um den neuen Corona-Krisenstab gehen. Da will der wahrscheinliche neue Kanzler Olaf Scholz diese Pläne vorstellen und dann wird man eben weitersehen. Jetzt gibt es natürlich diese Forderungen aus den Ländern, diese Bundesnotbremse wieder in Kraft zu setzen, vor allem aus Bayern und Sachsen. Gibt es diese Forderung? Ob die heute diskutiert wird, das können wir noch nicht so genau sehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie entschieden wird, die ist aber relativ gering. Das sagt zum Beispiel auch der Kanzleramtsminister Helge Braun. Er sagt also heute, dieses Treffen dient nicht dazu, Entscheidungen zu treffen. Und es ist unwahrscheinlich, dass sie fallen. Jetzt muss man aber auch zu diesen Forderungen aus den Ländern sagen, es gibt eigentlich keinen Grund, dass die Länder diese Maßnahmen momentan nicht selbst erlassen. Sie können das, aber sie tun es größtenteils nicht. Und das sieht dann wiederum aus wie der schwarze Peter, der da weitergereicht werden soll. Und da ist eben die Frage, machen SPD, FDP und Grünen das mit, dass die Union, also aus Bayern und aus Sachsen, eben diesen schwarzen Peter da weiterreichen möchte. Die Diskussion wird spannend werden. Wir sind ja auch schon mal überrascht worden von solchen Bund-Länder-Runden, aber abzusehen ist da momentan noch nichts.
Gibt es denn Bereiche, die ausgeklammert werden von vornherein, also sowas wie Schulschließungen?
Ja, also ausklammern, so faktisch kann man das, glaube ich, nicht ausdrücken, aber sie werden zumindest als Ultima Ratio gesehen, weil die Richter in Karlsruhe ja auch sagen, es gibt ein Recht auf Bildung. Und die Möglichkeit, die Weihnachtsferien vorzuziehen, die wird diskutiert. Das wäre sozusagen die humanere Möglichkeit, als jetzt zum Beispiel alles wieder auf Fernunterricht oder sowas umzustellen. Man könnte also 2 Wochen früher zum Beispiel die Weihnachtsferien beginnen. Das wird diskutiert. Aber der Diskussionsstand ist auch, Schulen schließen, das sollte auf jeden Fall vermieden werden, solange es geht. Also auch diese Diskussion ist noch offen und da wird es spannend, was am Ende da rauskommt.
Sie haben schon gesagt, es wird auch um den Krisenstab gehen. Was ist denn mit dem Thema Impfen, was ja auch die letzten Wochen auch mit dem Punkt Impfpflicht heiß diskutiert worden ist?
Ja, auch da bewegt sich ja momentan was. Also immer weitere Politiker sagen, wir haben das vor ein paar Wochen noch abgelehnt, aber womöglich geht es nicht anders als eine Impfpflicht, zumindest für Teile der Bevölkerung, also für Menschen, die in der Pflege arbeiten zum Beispiel oder in Schulen oder in Krankenhäusern ganz allgemein. bis hin zu, wir brauchen eine Impfpflicht für alle. Und da hat ja auch die Chefin des Ethikrats heute Morgen gesagt, naja, die vor ein paar Wochen war die Diskussion noch eine andere. Da dachten wir noch, dass dieses Angebot, das wir den Menschen machen, nämlich sich impfen zu lassen, sich zu schützen, auch angenommen wird. Jetzt sehen wir, das ist bei vielen eben nicht der Fall. Womöglich werden wir auch irgendwann in diese Richtung argumentieren. Also da ist was in Bewegung. Und die Frage ist nur, wann gibt es da eine Entscheidung? Heute ist sie zumindest nicht absehbar.
Berlin-Korrespondent Christopher Jänert. Um 13 Uhr sollen die Bund-Länder-Beratungen beginnen. Sie hören SWR2 aktuell, es ist 11:45. Vor allem über zwei Konflikte im Osten Europas sprechen die Außenminister der NATO-Staaten heute und morgen. Sie treffen sich in der lettischen Hauptstadt Riga. Zum einen geht es um Belarus und die Flüchtlinge, die das Land Richtung Polen weiterschickt und die ohne Hilfe zwischen den Grenzen festsitzen. Zur Lage dort schauen wir gleich noch. Zuerst zum anderen Thema, zum Konflikt an der ukrainisch-russischen Grenzregion. Dort wird nicht nur weiter gekämpft, sondern auf russischer Seite sammeln sich immer mehr Truppen. Und das macht nicht nur der Ukraine Sorgen. Auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat Russland schon gewarnt, ein Angriff auf die Ukraine habe Konsequenzen. Auch die Regierungen in Berlin und Washington haben Russland zu Deeskalation aufgerufen. Über die Lage an der ukrainisch-russischen Grenze berichtet unsere Korrespondentin Andrea Beer.
Der Krieg im Donbass dauert inzwischen länger als 7 Jahre und russische Truppenbewegungen im Grenzgebiet zur Ukraine beunruhigen viele. Grundsätzlich könne die Situation täglich eskalieren. Von Seiten Russlands oder der Kämpfer, die von Russland unterstützt würden, sagt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Das passiert, weil sie uns und auch den westlichen Nachrichtendiensten demonstrieren wollen, dass es eine Truppenansammlung gibt. Wir beobachten auch mehr technische Einheiten. Sie bringen Technik und ziehen dann Personal zurück, damit wir diese Technik dort auch sehen können. Deshalb besteht ein Risiko. Nach Angaben von Verteidigungsministerium und Geheimdienst befinden sich rund 92.000 russische Soldaten sowie Panzer und schweres Gerät an der Grenze zu Belarus, nahe der russischen Stadt Jelnya. Und rund 250 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Mykolai Sunhurovsky vom unabhängigen Rasumkow-Zentrum in Kiew hält sogar bis zu 98.000 russische Soldaten für möglich. Im Grenzgebiet seien insgesamt mehr als 40 offensive Kampfgruppen stationiert, zudem Artillerie- oder Luftwaffeneinheiten. Eine so große Armee schicke man nicht ohne Grund los, so Militärexperte Sunhurovsky. Diese Truppenbewegung ist entweder der Versuch, ausländische Nachrichtendienste in die Irre zu führen oder unter diesem Deckmantel die Kräfte an Orten zu konzentrieren, die Russland für die wichtigsten Richtungen hält. Diese sind eigentlich gut bekannt. Die vorübergehend eroberten Teile der Regionen Donetsk und Luhansk, Mariupol und auch die Krim, auf der eine echt große offensive Armeegruppe gebildet wurde. Moskau weist alle Vorwürfe zurück. Man könnte aber mögliche Provokationen nicht ausschließen im Zusammenhang mit Informationen ukrainischer und westlicher Geheimdienste. Diese könnten sich eignen, Russland einen Angriff auf die Ukraine vorzuwerfen, so Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Beim russischen Präsidenten sieht der Ukrainer Mykolai Sunhurovsky politisches Kalkül. Indem Putin die Kräfte an der Grenze zur Ukraine verstärkt, testet er, wie bereit der Westen wäre, ernsthaft darauf zu reagieren. Und andererseits erhöht er die Spannung. Das heißt, er will US-Präsident Biden zu Zugeständnissen zwingen. Zum Beispiel beim Grenzstreit mit Belarus, bei der umstrittenen Inbetriebnahme der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 oder auch bei den brachliegenden Verhandlungen über den Donbass. Nach den erwähnten Manövern dort im Frühjahr habe Russland russische Technikeinheiten von dort nicht abgezogen und einfach weitertransportiert in die besetzten Gebiete rund um Donetsk und Luhansk, so der Menschenrechtler Pavlo Lisnjanski im ukrainischen Staatssender DOM. Sie wollten Reservisten ausbilden und Arbeiter mobilisieren, um ihnen Waffen in die Hand zu geben und sie in den Krieg zu schicken. Aber das gelingt ihnen nicht. Sie sehen, dass es weniger Ressourcen gibt und bringen absichtlich russische Militärs dorthin, damit sie zur Stunde X die Ukraine überfallen und kämpfen. Ich will die Spannung nicht erhöhen, aber all das sehen wir dort. Panik herrscht nicht, aber die russischen Truppenbewegungen werden in der Ukraine sehr ernst genommen. Auch von dem Militärexperten Mikolai Sunhurovsky. Einzelne Informationen deuten darauf hin, dass Russland sich ernsthaft vorbereitet. Und wenn der Kreml es nicht schafft, die Ukraine friedlich zu destabilisieren, dann entscheidet er sich für ein militärisches Szenario. Das wünschen wir uns nicht. Und ich glaube, nicht nur wir.
Zur Lage an der ukrainisch-russischen Grenze war das der Bericht von Andrea Beer. Die Situation dort ist ein Thema beim Treffen der NATO-Außenminister. Das zweite wichtige Thema spielt auch an einer osteuropäischen Grenze, an der zwischen Belarus und Polen. Dort harren immer noch Menschen aus, die hoffen, es doch noch in die EU zu schaffen. Einige hundert haben es aufgegeben und sind über Minsk zurück in den Irak geflogen. Sie berichten von unzumutbaren Zuständen und von Gewalt durch belarussische Grenzschützer. Marta Wilczynski berichtet.
Wieder ist ein Mensch gestorben im westlichen Grenzgebiet von Belarus. Laut belarussischem Grenzschutz sei der Mann in der Nacht zum Montag nahe der Grenze zu Litauen tot aufgefunden worden. Rübergeschoben auf die belarussische Seite, behauptet Machthaber Alexander Lukaschenko bei einer Sitzung mit Vertretern des belarussischen Verteidigungsministeriums. In dieser Migrantenkrise gehen diese Dreckskerle so weit, dass sie Menschen töten. Es ist die immer gleiche Methode. Sie packen einen toten oder halbtoten Menschen in einen Schlafsack und legen ihn an unserer Grenze ab. Was dahinter stecke, das würden die Ermittler aufklären, versichert Lukaschenko. Doch gibt es kaum Chancen, von unabhängiger Seite zu prüfen, was sich in den Wäldern zwischen Belarus und der EU abspielt. Immer wieder erzählen Migranten, sie seien von belarussischen Grenzschützern dazu gedrängt worden, die Grenze zu Polen oder Litauen zu übertreten. Auch der Angriff hunderter Migranten auf den Grenzübergang Bruski-Kuznica vor knapp 2 Wochen sei erzwungen gewesen, erzählt dieser 18-jährige Iraker.
They said that
Sie sagten, wir können nicht zurück nach Belarus, aber wir können auch nicht nach Polen. Wir waren also gefangen in der Mitte. Es war kalt und wir mussten etwas tun. Die Menschen froren. Also sagten die Belarussen, wenn ihr jetzt angreift, helfen euch unsere Leute zurückzugehen. Kurz nach der Eskalation, bei der Steine flogen und die polnische Seite Wasserwerfer und Tränengas einsetzte, wurden die rund 2000 Migranten in eine provisorische Notunterkunft gebracht, in einer Lagerhalle unweit der belarussisch-polnischen Grenze. Viele harren auch heute dort aus, in der Hoffnung, es doch noch irgendwie nach Europa zu schaffen. Viele andere haben diese Hoffnung nun aufgegeben, wie Shiluan, Jurastudent aus dem Irak. Wie 100 andere ist er am Wochenende über Minsk zurück nach Hause geflogen. Hätte er geahnt, was ihn an der Grenze nach Europa erwartet, erzählt er, hätte er sich niemals auf den Weg gemacht. Und erst nach seiner Rückkehr aus Belarus traut er sich, in einer Sprachnachricht zu schildern, was im Grenzgebiet vorgefallen ist.
Police Belarus, the fairest night.
In der ersten Nacht haben uns die belarussischen Grenzschützer eingesammelt und uns gesagt, dass sie uns nach Polen bringen. Sie sagten, es gäbe keine Polizei, keine Kontrollen, aber sie haben gelogen. In der zweiten Nacht brachten sie uns zur litauischen Grenze. Die Litauer kamen mit Hunden und Elektroschockern und zwangen uns zurück nach Belarus. Dass sich die Situation der Migranten in Belarus, vor allem derer im Grenzgebiet, bald ändern könnte, ist nicht abzusehen. Es sei denn, sie wählen den Weg zurück in ihre Herkunftsländer.
Ein Bericht von Marta Wilczynski. Die Karibikinsel Barbados ist jetzt eine Republik. Sie hat sich endgültig von der britischen Krone losgesagt und Königin Elisabeth II. Ist nicht länger das Staatsoberhaupt. Und das ist gefeiert worden mit Feuerwerk um Mitternacht, mit Musik und mit einer Zeremonie, an der auch Prinz Charles teilgenommen hat. Unabhängig von Großbritannien ist Barbados schon seit November 1966. Warum also jetzt dieser Schritt? Gabi Biesinger berichtet. Ein Moment. Jetzt.
Als Stichtag für die Abkehr von der Monarchie und den Geburtstag für die Republik hat die Regierung von Barbados den 55. Jahrestag der Unabhängigkeit gewählt. Mitglied im losen Staatenbund der 54 Commonwealth-Länder wird Barbados auch künftig bleiben. Doch Staatsoberhaupt wird Königin Elisabeth dann nur noch in 15 Ländern davon sein, darunter Australien, Neuseeland und Kanada. Die amtierende Generalgouverneurin Sandra Mason, die die Queen of Barbados offiziell vertritt, hatte vor einem Jahr den formalen Bruch mit der britischen Krone angekündigt. Mason selbst wird nun Staatschefin der knapp 300.000 Einwohner. Es sei an der Zeit, so Mason, die koloniale Vergangenheit vollständig abzustreifen. Zumal es in jüngster Zeit Spannungen gab zwischen Großbritannien und ehemaligen Kolonien wegen des sogenannten Windrush-Skandals. Hier ging es um Entschädigungszahlungen, die die britische Regierung eigentlich an Einwanderer aus vor allem der Karibik zahlen sollte, weil sie nach 2012 fälschlicherweise vom britischen Staat als Illegale behandelt wurden. Das entzog vielen Familien plötzlich die Lebensgrundlage. Auch viele Barbadier warten noch immer auf ihr Geld. Dieser Skandal dürfte die Abkehr von Großbritannien beschleunigt haben, meint Guy Hewitt.
England, who wrote the rules of fair play, broke all of them in the Windrush scandal.
England, das die Regeln für Fair Play erfunden hat, hat sie im Windrush-Skandal alle gebrochen. Es ist sehr kompliziert, diese Entschädigungen zu beantragen. Die Wut ist sehr groß, die Leute wollen Gerechtigkeit. Und das stellt doch sehr die Frage, ob wir noch eine große Familie im Commonwealth sind. Es ist einfach nicht mehr das Gefühl da, dass wir alle unter der Krone vereint sind.
Das bedeutet allerdings nicht, dass man der Königin selbst in Barbados und im Commonwealth nicht allerhöchsten Respekt zolle. Die Frage stellt sich nun allerdings schon, ob mit der Abkehr von Barbados nun nur ein erster Zacken aus der britischen Krone fällt und andere Staaten folgen könnten, weil sie eine Monarchie nicht mehr zeitgemäß finden. Der ehemalige Pressesprecher der Queen, Dickie Arbiter, denkt, nach dem Tod von Elisabeth II. Könnte sich die Frage für weitere Länder stellen, nachdem Barbados es vorgemacht habe.
Barbados opted to become a republic. Certain countries of the Commonwealth.
Einige Länder im Commonwealth könnten dann entscheiden, eine Republik zu werden. Vor allem die großen Staaten. Kanada, Neuseeland, Australien. In Australien hatten wir 1999 bereits eine Volksabstimmung darüber. Die Republik wurde mit knapper Mehrheit abgelehnt, weil das Parlament dann über das Staatsoberhaupt bestimmen sollte und nicht das Volk. Die Menschen wollen die Wahl haben.
And the people want the choice.
Und das war ein Bericht von Gabi Biesinger. Pünktlich am letzten Tag des Monats gibt es neue Arbeitsmarktzahlen und darüber spreche ich jetzt mit Laura Koppenhöfer aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Die vierte Corona-Welle hatte den Monat voll im Griff. In der Arbeitslosenstatistik macht sich das aber kaum bemerkbar, oder?
Nee, erfreulicherweise so gut wie gar nicht. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im November auf gut 2,3 Millionen gesunken. 60.000 Menschen weniger waren ohne Job im Vergleich zum Oktober und sogar 382.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt damit bundesweit bei 5,1%, in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz noch niedriger bei 3,4 und 4,3%. Heißt, der Trend, dass die Arbeitslosigkeit zurückgeht, hält noch an, lässt aber schon nach. Im Sommer hatte sich der Arbeitsmarkt ja kräftig erholt, auch unter dem Einfluss fortschreitender Impfungen und niedriger Inzidenzen. So sehen wir das jetzt nicht mehr. Aber immerhin noch geht die Arbeitsmarkterholung weiter. Mit den Worten von Detlef Scheele, dem Vorstandsvorsitzenden der Bundesagentur für Arbeit, Folgen der besorgniserregenden Corona-Situation zeigen sich bislang kaum. Aber Betonung auf bislang.
Verschiedene Wirtschaftsprognosen haben sich ja schon verschlechtert. Wann schlägt das auf den Arbeitsmarkt durch?
Ja, vielleicht noch in diesem Jahr. Sie haben es angesprochen, während der Arbeitsmarkt im November recht robust noch standhält, hat sich parallel die wirtschaftliche Stimmung verschlechtert. Das zeigen die neuesten Barometer, IFO-Geschäftsklima oder auch der DAX-Einbruch Ende letzter Woche als Reaktion auf die neue Corona-Mutante Omikron. Dann gibt es seit einer Woche 3G am Arbeitsplatz. Das setzt viele Betriebe unter Stress. Ein neuer Lockdown steht möglicherweise kurz bevor. Dass das alles auch am Arbeitsmarkt nicht dauerhaft einfach vorbeizieht, das zeigt schon jetzt die Entwicklung bei der Kurzarbeit. Denn es gibt zwar weniger Arbeitslose, aber mehr Kurzarbeitende. Die neuen Anträge kommen aus der Industrie, Stichwort Lieferengpässe, und auch wieder mehr aus der Gastronomie. Hier wurden im November über 100.000 Anträge auf Kurzarbeit gestellt, circa 10.000 mehr als im Oktober. Und das kann man schon als Vorzeichen werten, dass es demnächst auch wieder zu mehr Entlassungen kommt, die wir vielleicht noch in diesem Jahr in der Arbeitslosenstatistik dann sehen können. Bundesagenturchef Scheele rechnet jedenfalls ausdrücklich mit einem wirklich schweren Winter und deutlich eingetrübten Aussichten fürs kommende Jahr. Und er bittet die Bundesregierung schon mal ein Gesetz für eine Impfpflicht vorzubereiten, damit das Zitat dann fertig in der Schublade liegt, wenn man es braucht.
Wie reagiert der DAX auf die schlechten Aussichten?
Ja, auch am DAX sind die Corona-Sorgen endgültig zurück. Nach einer erstaunlich langen Wohlfühlphase mit Spitzenwerten. Das ist jetzt vorbei. Gestern kurze Erholung, aber heute ist der DAX schwach gestartet und steht jetzt bei 15.046 Punkten.